Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Einen schönen guten Morgen. Ein Urgestein des deutschen Kabarett ist heute bei uns zu Gast. Genauer gesagt, wir sind sogar bei ihm zu Hause. Das hat man auch nicht alle Tage. Herzlichen Dank für die Einladung, Thomas Freitag.
Ich grüße Sie.
Wir sind hier in einer sehr geschmackvoll eingerichteten Wohnung in Berlin. Hinter Ihnen ein großes Bücherregal. Genauso habe ich mir Ihre Wohnung vorgestellt. Was lesen Sie gerade, wenn ich fragen darf?
Ich lese gerade Mittagsstunde, heißt das, glaube ich, ein Buch, das im alten Land spielt, von einer Schriftstellerin. Fragen Sie mich jetzt nicht. Mit Namen habe ich es nicht immer so. Das habe ich gerade angefangen.
Lesen Sie viel? Oder besonders in diesen Zeiten jetzt dank Corona?
Ja, ich habe komischerweise in diesen Zeiten jetzt durch das Buch sehr viel zu tun. Ansonsten lese ich in den Ferien, da allerdings wirklich massiv, also Nachholbedarf. Zu Hause komme ich dann nicht dazu. Und nur so anzulesen, dann liegt das Buch rum, dann muss man wieder nachlesen, wo war ich denn? Also dann habe ich es lieber am Stück oder in ein, zwei Tagen weggelesen.
Wir kennen Thomas Freitag schon seit über 40 Jahren aus etlichen Fernsehsendungen und natürlich von der Bühne. Bis zu 300 Auftritte pro Jahr hat er absolviert. Kaum jemand konnte die großen deutschen Politiker so brillant parodieren wie er. Strauß, Wehner, Brandt, Kohl. Vielleicht hören wir davon auch hier heute noch ein bisschen was. Ich freue mich drauf. Thomas Freitag ist ein waschechter Hesse. Das beschreibt er ausführlich in seiner neuen Autobiografie. Geboren in Alsfeld und er schreibt, sein Vater hat im ach so roten Hessen die CDU mit aufgebaut damals und er wurde sogar stadtverordneter Vorsitzender. Aber sein Bierchen hat ihr Vater lieber mit den Sozen getrunken, weil die mehr vertragen haben oder warum?
Nein, ich habe ja dann auch später geschrieben, dass mein Vater so von der Erscheinung, vom Charakterbild ein klassischer, aufrichtiger Sozialdemokrat war, aber Gott, er ist halt sehr katholisch erzogen worden, die Großeltern haben in Posen gelebt und das geht ja schon Richtung Polen, nicht? Und die sind dann doch etwas militanter, wie man weiß, und der rote, wo auch immer, rötliche, leicht rote, tiefrote, das war der Atheist schlechthin und da hat er einfach eine Sperre gehabt. Und im roten Hessen damals die CDU mit aufzubauen, sicher, das war sicher spannend, aber vielleicht eben auch nicht alles für ihn. Und dann hat er halt mit den Sozen ein Bier getrunken.
Sind Sie also in einem politischen Haushalt groß geworden? Wurde zu Hause viel diskutiert?
Ja, als Kind habe ich da wenig mitbekommen, anfänglich nicht. Also die richtige Diskussion hat eigentlich wirklich erst mit dem Wechsel hin zur sozialliberalen Koalition Brandt, da hat das eigentlich angefangen. Also Ostverträge, Kalter Krieg beenden, Entspannungspolitik, da wurden die hitzigen Debatten geführt, bis hin, dass wir den Esstisch verließen, weil es laut wurde und mein Vater gerne provozierte, der hat das dann natürlich genossen, also er war damals für Barzel, wir waren alle für Brandt. An der Mutter haben wir rumgesägt, die hatte immer fleißig CDU gewählt, die haben wir rausgebrochen damals. Und wenn er uns wirklich auf die Palme bringen wollte, dann hat er Strauß favorisiert und da sahen wir dann rot im übertragenen Sinne.
Also Sie sind auch durch Willy Brandt politisiert worden?
Ja, das war die erste Begleitung für mich. Das war die Zeit, da war ich 18 bis 20 und es waren also nicht die 68er oder so. Da in Backnern, wo ich dann groß wurde, da hat man das ja nicht so mitbekommen und wir waren da eben von der Familie aus auch gar nicht so hingerichtet drauf. Das hat sich eigentlich erst so ergeben durch Willy Brandt und da war dann auch kein Halt mehr. Das war wirklich für uns ein Vorbild.
Das heißt, Sie sind dann als Kind noch umgezogen von Alsfeld nach Backnang mit also, fünf schon.
Ich habe da nicht viel gewusst. Also, und Backnang, das war ja wirklich ein Sprung, weil Backnang dachten wir, meine Brüder dachten ja, es geht nach China. Wir wussten gar nicht, wo das liegt. Das war beruflich bedingt, weil mein Vater war Richtfunkingenieur und die Firma Telefunken hat ein neues Werk aufgemacht in Ulm und in Backnang und er hat sich dann für Backnang entschieden.
Das heißt, Sie wurden dann zum Schwaben?
Nicht wirklich. Da muss ich fast sagen, Gott sei Dank, obwohl ich diese Gegend mag, ich mag die Leute auch da unten, aber von Haus aus wurde bei uns Hochdeutsch gesprochen. Wenn es sehr intern wurde, meine Eltern haben dann mehr Berlinert, aber auch nur, wenn andere Berliner da waren. Ansonsten haben sie eigentlich ziemliches Hochdeutsch gesprochen. Und das Schwäbische konnte ich am Ende immer nur parodieren am Schluss. Ich konnte es, wenn ich es 1:1 gesprochen habe, dann war ich für den Reichschmeckter. Das habe ich sofort gemerkt, dass ich Schwabe. Ich bin froh heute, weil ich diesen Beruf ergriffen habe, weil der Schwabe selbst hat ganz schön dran zu schrauben, um das wegzubekommen. Ne?
Die erste Bühne, die Sie betreten haben, war der Altarraum der Kirche. Was hat das in Ihnen ausgelöst, der Altarraum?
Naja, man ist da praktisch mit aufgewachsen. Wir gingen zur Kirche sonntags und irgendwann im Alter von zwischen 6 und 10 fing man an zu Messdienern. Also das gehörte dazu, meine beiden Brüder haben das auch gemacht. Und da gibt's ja auch eine Hierarchie, ne? Also man ist Messdiener, man trägt beim Einzug ins Hochamt die Fackeln damals und irgendwann darf man das Weihrauchfass tragen, der andere das Schiffchen, das war aber auch ein Qualitätsunterschied, Weihrauch war natürlich immer besser. Irgendwann wurde man Vorbeter, dann hat man die Lesung vorgelesen und sogar Vorsänger. Also ich habe die ganze Hierarchie bis zum, unterhalb des Diakons natürlich. Ich wollte zwar in meiner Kindheit gerne Pfarrer werden, später habe ich mir dann überlegt, ach doch besser gleich Papst, aber es hat sich dann anders gedreht.
Thomas Freitag über seine Kindheit. Seine kabarettistische Laufbahn begann Thomas Freitag am Renitenztheater in Stuttgart, aber er hat auch einen bürgerlichen Beruf erlernt, eine Banklehre haben Sie gemacht. War das Ihr eigener Wunsch damals?
Nicht zwingend. Also ich wollte eigentlich gleich nach der Schule zum Theater, war ja auch kein berühmter Schüler. Und meine Eltern sagten, nee, also du musst erst irgendeine Ausbildung machen. Wenn du die bestanden hast, kannst du machen, was du willst. Das haben sie übrigens auch eingelöst und eingehalten, das fand ich toll. Und dann habe ich halt immer so nach was Musischem gesucht. So, gibt es einen musischen Kaufmann oder sowas Blödes? Und weil ich da mich nicht entscheiden konnte, habe ich erst gejobbt. Also ich war auf dem Bau, ich war in der Tonfabrik und dann war ich irgendwann mal in einem, wie sagt man, Tapezier-Großhandel, die auch Teppiche verkauften. Und damals war ja eine Bauphase, Deutschland wurde aufgebaut. Da erinnere ich mich, man fuhr dann von dort immer nach Frankfurt, um dort in den neuen Hotels die Schabracken zu machen und so weiter. Und da bin ich eine Zeit lang dabei gewesen. Und das war dann schon irre, dass ich 20 Jahre später im selben Hotel aufwache. Da war ich schon in den Beruf voll integriert unterwegs. Und ich gucke so da nach oben aus dem Fenster und plötzlich sage ich, Mensch, das hast du doch gemacht.
Echt? Da oben.
Ja, diese Schabracken da. Also ich muss sagen, da war ich unheimlich stolz, ja, dass ich also da oben das eben selbst gemacht habe. Ich spreche von einer gewissen Erdung, die ja auch dann diese Banklehre war. Ich finde das immer gut, das sollte jeder Mensch machen, dass er erstmal auf dem Teppich bleiben soll, geerdet werden soll, lernen soll, was Arbeiten heißt, was Kollegenschaft heißt und so weiter. Und dann, weil direkt von der Schule und ich werde Künstler, und dann ist man ja nur noch in der Luftblase. Das ist gar nicht so gesund.
Aber Sie haben auch schon während der Banklehre davon geträumt, eigentlich will ich Schauspieler
sein? Naja, mein Vater war es dann leid, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Der konnte da nicht mehr zugucken, ging an den Nachbarzaun zum Nachbarn, der war Filialleiter der Deutschen Bank in Backnang und sagt, nehmen Sie den Kerl, ich halte das nicht mehr aus. Und dann sagte, ich kann das nicht, aber in Ludwigsburg gibt es eine Vakanz. Und so kam ich nach Ludwigsburg und habe dort diese Lehre gemacht. Im Rückblick übrigens gut, denn in dem Beruf kann es passieren, dass Sie auch schneller zu Geld kommen, schneller was verdienen, Fernsehen, Bühnenauftritte und so weiter. Und dann habe ich dann schon viele Kollegen erlebt, die immer denken, das gehört Ihnen alles. Und ich habe immer gewusst, dir gehört nur die Hälfte und die musst du noch versteuern. Also insofern hat mich die Bank in dem Punkt ziemlich gut eingetütet.
Aber Ihr Traum war dann immer schon Kabarettist zu werden oder wollten Sie der klassische Schauspieler sein?
Ja, ich wollte eigentlich zum Theater. Ich wollte eigentlich zum Theater. Da ich aber die Fähigkeit hatte, das war ja schon als Heranwachsender, habe ich ja schon Leute nachgemacht. Ich war der Klassenclown in der Schule. Ich konnte halt ganz gut die Leute nachmachen, aber über die Person. Ich habe sie dann auch so gespielt, also nicht nur die Stimme. Das unterscheidet mich vom Imitator. Ich bin ein Parodist, wenn dann überhaupt. Ich gehe in den Körper rein und stelle dann auch die Figur dar. Du siehst die dann vor dir. Und da habe ich unsere bestimmte Lehrer mich an denen abgearbeitet, vor allem vor denen ich Angst hatte. Und so kam das und habe dann meine ersten eigenen Gehversuche gemacht. Und während der Lehre zum Bankkaufmann war das nicht so möglich, aber dann kam der Zivildienst. Ich bin also Wehrdienstverweigerer, habe die 4 Stunden totgequatscht, dann haben sie mich ziehen lassen. Und in dieser Zeit im Altersheim, es war ein ziemlich armes Altersheim, wo ich meinen Zivildienst machte, in der Zeit habe ich halt versucht, wie komme ich zum Theater? Ich hatte niemanden. mir haben die Auftritte in Backnang nicht gereicht, weil das war halt der Kaninchenzüchter, war einer Schützenverein und so, das war für mich jetzt nicht der Maßstab zwingend. Aber ich wusste, es gibt zum Beispiel in München gab es einen Laden, der hieß Saint Panasse. Und da sind Künstler, da hat Reinhard May, Friedel Fesel, Udo Lindenberg, Otto, Peter Maffay, die haben da alle angefangen in diesem Laden. Da konnte man eine halbe Stunde machen und dann bekam man 30 Mark und dann kam der nächste dran. Und ich habe davon gehört und habe gesagt, ja, hallo, ich möchte hier mal was machen, am besten Samstag, da habe ich frei. Nee, Samstag nicht, komm du mal am Dienstag. Samstag kommt gutes Publikum, also die wollten natürlich auch aufpassen. Nur hatte ich Glück, damals war ja Reinhard May ziemlich im Fokus, das ambitionierte Lied zur Gitarre. Und jeder versuchte, das ist ja dann oft so ein Mainstream, jeder versuchte dann auch mit der Gitarre seinen ambitionierten Song zu machen. Und jetzt kommt einer, der macht was ganz anderes, nämlich der parodiert. Mhm. Und das hat sofort den Fokus auf mich gezogen.
Weil das damals noch ganz selten war.
Ja, und ich habe es vielleicht, was die Altvorderen anbelangt, Strauß, Brandt, Wehner, das waren natürlich auch Filbinger damals und andere. Ich machte den Moser noch und den Papst beim Obischen Segen, inklusive Hall, das spielte ich alles selbst. War das für die Leute ungewöhnlich und das hat es praktisch gepusht ein bisschen.
Thomas Freitag über seinen Werdegang.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Thomas Freitag. An dieser Stelle erfüllen wir unserem Gast gerne einen kleinen Musikwunsch und ich vermute mal, Sie werden jetzt gleich in schönen Erinnerungen schwelgen. Was verbinden Sie mit Hotel California?
Naja, meine Reisen nach Amerika und vor allen Dingen San Francisco. Das ist einfach ein anderes Easygoing, das Leben dort. Und ich meine, die Musik, die von dort drüben nach hierher kam, sie ist ja aufgenommen worden. Also gerade wir Deutschen sind da sehr offen für so etwas. Und ich war 80 zum ersten Mal länger in New York und dann war ich 84 für ein Vierteljahr an der Westküste längere Zeit, San Francisco. Und dann in New York 2 Monate und später noch ein paar Mal das Besuch, diese Metropolen da. Ja, das war... Also das war weniger Sightseeing, obwohl ich das mit verbunden habe, sondern eher künstlerisch ambitioniert. Ich wollte einfach gucken, wo hängt bei denen die Messlatte. Und die hängt so hoch, dass die Lore Lorenz mal gesagt hat, als das Komödchen 66, glaube ich, in New York mal gastierte und sie auch sich Sachen anguckte, wo sie zu sich gesagt hat, ich glaube, ich gehe zur Post zurück. Also man kriegt da schon einen großen Respekt, wenn man das sieht. Und einfach also nach oben orientieren, gucken, wie arbeiten die, was ist da für eine Disziplin dahinter. Es war so ein bisschen der Gedanke bei dem Vierteljahr, wo ich in New York war, vielleicht doch mit dem Steppen etwas machen zu können, auch auf der Bühne. Aber da war ich natürlich viel zu alt, ich war 34 und das musst du mit 11 anfangen oder mit 7, ja. Und nachdem ich festgestellt hatte beim Kurs, dass jede New Yorker Hausfrau mehr Power im Arsch hatte, mit Verlaub, ja, habe ich gesagt, ich glaube, die Kunst liegt hier am Weglassen. Das funktioniert nicht, weil das ist ja immer mein Bestreben gewesen. Also du musst etwas so können, dass die Leute unten sagen, jetzt könnte er eigentlich noch weitermachen, aber er hat aufgehört. Nicht? So habe ich mal Sammy Davis Jr. hier in der Liederhalle in Stuttgart gesehen. Und dann hat er im hohen Alter schon nur noch so leicht angedeutet, so wie Al Jarreau mal unskettet und so weiter. Und das ist die Kunst. Und dann es so fallen zu lassen und sagen, ich könnte, wenn ich wollte, aber ihr wisst ja alle, dass ich es kann, also ich lasse es weg. Außerdem bin ich nicht mehr der Jüngste. Also wenn man diese Qualität erreicht, dann finde ich, ist man sehr weit gekommen. Aber einfach die ganzen Impulse, wie die arbeiten, und da gehe ich in die ganze Palette. Ich war immer sehr universell interessiert. Also Oper, Schauspiel, ich habe mich von vielen Dingen inspirieren lassen, auch Malerei. Das alles gehört dazu, also für die Bilder, die du selber im Kopf hast, wenn du arbeitest. Und ich habe ja Jahre später dann angefangen, eher so satirische Kammerspiele zu machen. Also nicht mehr einfach nur von oben was runter zu machen, sondern eben Figuren zu spielen, und hier sind wir wieder bei der Schauspielerei, die eine Haltung haben, mit der du dich unten als Publikum auseinandersetzen musst, mit dieser Haltung. Das hielt sich dann immer doch für einen etwas politischen Vorgang, als nur da oben verbal zu behaupten, Kohl ist doof, der ist nicht da, kostet mich nichts, die Leute lachen. Das ist für mich nicht so eine extreme Aussage.
Jetzt sind wir wieder bei den Eagles. Die Eagles für Thomas Freitag mit Hotel California.
Such a
In Hessen ist er geboren, nach Hessen ist er zurückgekehrt, wenn auch nur für ein paar Jahre. Am Stadttheater Gießen sollte die seriöse Schauspielkarriere von Thomas Freitag beginnen. War das für Sie damals ein großer Schritt?
Ja, das war ein großer Schritt. Das war auch ein Riesenunterschied. Ich meine, das Renitenztheater in Stuttgart, das ist halt ein kleines Kabarettpodium, nicht? Also mit winzigen Garderoben und da kann man nicht viel machen. Und jetzt stehst du beim Vorsprechen auf so einer Riesenbühne im Zuschauerraum. Der ist dunkel, du guckst ins Dunkle und hörst nur da unten den Intendanten, den Oberspielleiter oder sonst was da sitzt und sagen, jetzt stellen Sie sich mal vor und was wollen Sie uns denn vorspielen, nicht? Und es waren 14 Leute, die sich beworben hatten und einen brauchten sie. Also jugendlicher Darsteller. Und das ist der Klassische, am Theater macht man 2 Anfängerjahre, bis man Anspruch auf eine Charakterrolle hat. Also man lernt dort.
Und Sie hatten als erstes Shakespeare, Richard III.
Ja, oh.
Auch keine Hauptrolle.
Ja,
natürlich.
Nein, keine Hauptrolle natürlich. Also wir haben Richard III. Mit 14 Personen gespielt, bis auf den Hauptdarsteller. Ich habe dann X Lords, Earls, Greys und sonst was gehabt. Und als ich die Sätze zusammengezählt habe, was ich dazu sagen habe, waren es 11,5 Sätze. Also du tratst auf in einer anderen Uniform. Und dann sagte der Richard meinetwegen, warum so trübselig, Lord, so und so. Mein Herz ist 10-mal heiterer als mein Sinn. Weg. Und dann kommst du woanders und rufst irgendwas. Sie kommen oder wie auch immer. Jedenfalls, das war eine ziemliche Kraftaufwendung.
Und der Wehrdienstverweigerer Thomas Freitag musste kämpfen.
Oh, ja, richtig. Es gab natürlich auch Kampfszenen, die wurden natürlich richtig geübt, wie das auf dem Theater üblich ist. Und Richard hatte schon ein Metallschwert, während wir hatten nur so Holzstangen, was Lanzen sein sollten. Und Richard hat aber schon so stark gespielt, dass er uns immer die Lanzen zerkloppt hat. Und irgendwann haben wir gesagt, es geht so nicht. Dauernd ist das Zeug ja kaputt, wir müssen ja üben. Und dann haben die Requisite aus Stahl diese Lanzen gemacht. Es aber vergessen, dem Hauptdarsteller mitzuteilen. Und wir haben wieder so eine Kampfszene und Richard haut, schlägt wieder beherzt zu. Und was passiert? Sein Schwert prallt an meiner Lanze ab. Fliegt hoch, macht einen Salto über mir und geht so einen halben Meter neben mir senkrecht in den Boden. Alles erstarrt, Stille. Ich kriege einen Todesschreck und sagt halt, so geht's nicht. Also ich war außer mir. Nee, ich bin Wehrdienstverweigerer, anerkannter Wehrdienstverweigerer. Das kommt überhaupt nicht, dass ich noch meine Waffe hier auf der Bühne in der Hand nehme und machte also auch eine Riesenszene. Ich meine, man darf nicht vergessen, ich war Anfänger. Der Richard hat sich bei mir entschuldigt, Hauptdarsteller, ja, Regisseur, alles rannte mir hinterher. Und am nächsten Tag fing sie dann an, mich zu betüteln, ob nicht doch und so. Das wär wichtig und Shakespeare und was weiß ich. Und dann habe ich mich also... Natürlich habe ich es gemacht. Das Klar. Ist ja auch etwas. Du spielst ja auch mit dem Kopf unterm Arm. Wir werden ja auch nie krank und so weiter am Theater. Also man macht es, aber man war sehr vorsichtig dann. Ne?
Aber Sie sind dann doch nicht lange in Gießen geblieben und zurückgewechselt in das Fach des Kabarettisten. Nicht, weil Ihnen der Job des Schauspielers in Gießen zu gefährlich war.
Die haben da in Gießen ein Theaterstudio eingerichtet gehabt. Das hieß Zigarrenfabrik. Gießen spielte ich also im großen Haus, mehr oder weniger kleine Rollen und da eben meinen ersten Soloabend gemacht, Ansichten eines Trittbrettfahrers. Das kam da überraschend gut an, wurde auch in die zweite Spielzeit übernommen. Naja, es kommt ein Brief aus Stuttgart von meinem alten Intendanten und der sagt, lieber Herr Freitag, der Kai Lorenz vom Düsseldorfer Komödchen sucht einen Mann. Es ging damals um Parodie, das wäre doch was für Sie. Und so kam der nach Gießen, der Lorenz. Und jetzt dachte ich, Moment mal, ich bin jetzt endlich am Theater, jetzt soll ich wieder ins Kabarett zurück. Und er kam und ging und kam und ging und sagte, jetzt müssen Sie mal nach Düsseldorf kommen, also Sie pokern hier. Und ich sage, nö, wenn dann auf der Hälfte. Ja, wo denn da? Wo, weiß ich nicht, Limburg? Ja, und wo da? Die haben doch einen Dom. Ja, und? Na gut, dann am Sonntag um 17 Uhr vom Dom. Und dann habe ich auf den Stufen des Limburger Doms meinen ersten Vertrag mit dem Komödchen in Düsseldorf unterschrieben. Und wenn ich gewusst hätte, was das Komödchen wirklich bedeutet, hätte ich mich nicht getraut, so frech zu sein. Ja, also ich habe das unterschätzt. Ich habe das einfach unterschätzt,
die Geschichte. So, dass die Stufen des Limburger Domes auch ein wichtiger Punkt sind in Ihrer Karriere.
Ja, auch für andere Leute, glaube ich. Aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Als ich das dem Intendanten übrigens mitteilte, dass ich weggehe, sagte, das ist aber schade. In der nächsten Spielzeit hätten sie den Puck gespielt aus dem Sommernachtstraum. Und da war ich natürlich auch frustriert. Den hätte ich natürlich wahnsinnig gern gespielt. Aber man kann nicht alles haben. Es ist eben Glückssache in diesem Beruf.
Thomas Freitag über seine Zeit in Gießen. Und gleich reden wir über das Komödchen.
Ja.
Das Düsseldorfer Komödchen war eine sehr wichtige berufliche Station von Thomas Freitag. Wir wollen nun daran erinnern und dabei hilft uns eine Kollegin. Was glauben Sie wohl, was uns Marie Lemilowitsch alles über Sie erzählen kann?
Oh, wir waren ja frech und haben viel rumgeblödelt und haben viel Spaß gehabt. Aber ich mochte sie sehr, weil man konnte mit ihr viel Spaß haben. Natürlich nicht auf der Bühne, da waren wir sehr diszipliniert.
Aber dahinter. Der Garderobenunfug. Wir haben Marie Lemilowitsch mal angerufen und sie hat uns erzählt, was denn eigentlich hinter der Bühne so passiert ist. Das spiele ich Ihnen mal vor.
Also jeder, der auf der Bühne war, durfte dann damit rechnen, wenn er runterkam und wollte in die Garderobe, war die zugestellt mit was auch immer. Was irgendwo rumstand im Komödchen und was man aus dem Requisitenraum kriegen konnte, wurde vor die Tür gestellt. Das war immer sehr, sehr lustig und wir hatten eine große Freude, vor allen Dingen immer, wenn der andere auf der Bühne stand, sich zu überlegen, was nehme ich jetzt, was möglichst schwer ist und was dauert, bis man es verräumt hat.
Ja.
Das Gemeine war, man hat 5 Minuten oder 7 Minuten Pause, weil der andere dran ist. Man kann sich in der Garderobe mal kurz durchschnaufen.
So ist
und dann
es.
Steht da.
Und jetzt kommst du in deine Garderobe und da steht der ganze Pröll vor der Tür. Das haben wir aber wechselseitig gemacht. Also, und da war die Fantasie grenzenlos. Also was da alles angeschafft wurde, um vor die Tür. Es war unglaublich.
Das heißt, ja. In den 7 Minuten mussten sie erst den Kleiderschrank wegschieben und konnten dann gar nicht mehr sich ausholen. Ja.
Kleiderschrank nicht. Also das man durfte ja die Vorstellung nicht gefährden. Nicht?
Wir haben Marie Lemilowitsch noch gefragt, was denn so typisch war für die Zusammenarbeit mit Ihnen.
Du hast doch mal von dir selber behauptet, du wärst eine faule Socke und hast immer so den Text nicht so unbedingt so wahnsinnig drauf gehabt. Und was ich toll fand, da stellt er sich hin und macht die Konferenzen und dann wird auch improvisiert. Und ich habe immer mit großen Augen gestanden und gedacht, das möchte ich können, das fände ich so toll. Und da hatten wir immer eine tolle Zeit, hatten Spaß, haben uns Hotelzimmer geteilt. Also wirklich, es war fröhlich und wir hatten es schön.
Hat sie recht, ja.
Wie war das gerade? Sie hatten Ihren Text nicht immer drauf?
Ich habe Schwertext gelernt. Das zieht sich durch mein ganzes Leben. Und da können alle ein Lied von singen. Irgendwann lief es dann, es war alles okay. Aber sagen wir mal so, ich konnte es sehr geschickt kaschieren.
Durch Improvisation?
Ja, durch Improvisation. Und da standen sie eben, da waren sie alle ein bisschen frustriert. Die faule Sau lernt seinen Text nicht und geht einfach raus und macht's einfach. Das hat die immer aufgeregt. Ja. Auch mein Regisseur hat da manchmal geschimpft. Und Marile hat natürlich recht. Sie konnte das nicht. Die musste das lernen. Ja. Also das ist eine Naturbegabung, da weiß ich auch nicht. Also da war ich wahrscheinlich ähnlich gestrickt wie Junke, der ja auch Pi mal Daumen das manchmal gemacht hat.
Aber bei Ihren Soloprogrammen, da müssen Sie doch Unmengen an Text gelernt
haben. Naja, wir proben das aber auch. Der Oberspielleiter damals von Gießen, der ging später nach Krefeld in gleicher Position und liebte das Komödchen. Und so ist der Kontakt zwischen ihm entstanden und daraus eine lange Freundschaft und eine langjährige Zusammenarbeit. Ich habe ihn dann immer geholt und wir haben diese Programme zusammen gemacht und er hat unten gesessen und aufgepasst, dass ich meinen Text kann und dass ich auch die Figuren gut spiele. Aber so nach der 150. Vorstellung, dann kommt der Rufus rein, also der Regisseur, und sagt, mein Gott, was du da draus gemacht hast. Ja, also, weil du natürlich jetzt so drauf sitzt wie Arsch auf Eimer, dass du natürlich auch in den Nuancen, ohne die Figur zu verraten natürlich und ohne das zu verlassen, was ausgemacht war. Da bin ich, glaube ich, und das können sie alle sagen, sehr präzise. Bei mir kommt das Stichwort jeden Abend an der gleichen Stelle. Da kann sich jeder drauf verlassen, auch die Technik nach unten, die mir zuarbeiten muss. Nicht? Ich bin schon deswegen sehr präzise, weil es wahnsinnig anstrengend wäre, wenn ich jeden Abend was anderes machen würde. Das ist unglaublich anstrengend. So läuft das ab wie eine CD, egal auf welcher Bühne ich bin.
Und bei der 180. Vorstellung ist es der gleiche Text wie bei der 120.
Nein, natürlich wird auch improvisiert. Also da, wo Veränderungen sind, baut man was ein. Das mache ich dann auch selber. Ich arbeite ja auch mit Autoren zusammen, aber das mache ich dann auf dem kleinen Dienstweg natürlich, weil das wäre sonst so umständlich. Und das ist dann manchmal sogar sehr aufregend, weil du weißt genau, an der Stelle möchte ich jetzt was aufmachen und was sagen. Aber mit dem Gang kommt der Text, das ist ganz komisch, in Fleisch und Blut übergegangen.
Hier ist noch ein kurzer Gruß von Marie Lemilowitsch für Sie.
Also lieber Thomas, dann fühl dich von Weitem gedrückt und alles, alles Liebe und auf hoffentlich bald mal wieder. Das war die Marile. Ciao und tschüss.
Ich danke dir, liebe Marile. Sie kommt ja auch zu mir in die Vorstellung in Köln und wir haben Gott sei Dank Kontakt. Und ich habe dich auch im Buch wirklich sehr gelobt. Wir haben es gut miteinander gehabt, das muss ich sagen.
Thomas Freitag im HR1 Talk. Mehr über das Buch in der nächsten Stunde. Gleich erstmal die 11 Uhr Nachrichten.
HR1 Talk.
Der Kabarettist Thomas Freitag kennt sich gut aus, in Deutschland, in Hessen geboren, in Schwaben aufgewachsen, er hat lange im Rheinland gelebt, jetzt aber treffen wir uns in Berlin. Was hat Sie nach Berlin verschlagen?
Ja, vieles. Also einmal bin ich da privat verbandelt, aber das war jetzt nicht das Hauptmotiv, sondern es schließen sich auch Kreise. Meine Eltern kommen aus Berlin, die Familie. Ich habe 30 Jahre in Köln gewohnt und irgendwann mal mir vor einer Ampel stehend gesagt, ich glaube, ich verbrauche ja zu viel Lebenszeit vor diesen Ampeln, das ist in dieser Stadt grauenhaft. Und dann immer über allem schwebt der Karneval. Das ist ganz hübsch und ganz nett, aber es ging mir irgendwann auf den Zeiger. Und ich mag Köln sehr. Ich bin da sehr gerne, 30 Jahre ja gelebt und bin dann eben nach Berlin gezogen. Aber es gibt ein schönes Bild dafür. Ich war mit Lore Lorenz vom Komödchen auf Tournee in Süddeutschland und in der Nähe von Backnang. Zwischen Heilbronn und Backnang liegt Beilstein. Das ist ein hübscher Ort, da ist eine Burg oben, Weinberge, kleine Örtchen und so weiter. Und ich sage, Lore, guck mal. Da ist Beilstein. Siehst du das? Ist das nicht herrlich? Diese Weinberge, diese Burg, diese kleinen Örtchen. Da wohnen auch Freunde meiner Eltern. Da ziehe ich mal hin, wenn ich alt bin. Da guckte er mich an und sagte, bist du verrückt? Wenn du alt bist, musst du zur Musik. Das hat mich überzeugt.
Welcher Dialekt ist Ihnen der liebste? Das Rheinische, das Hessische, das Berlinische,
ja,
das Schwäbische?
Also Schwäbische kann ich natürlich, weil ich da lange gelebt habe, kann ich besser parodieren. Rheinisch auch, weil man da gelebt hat. Ich habe es aber nie so an. Aber ich konnte das natürlich machen. Das ist ja so quasi gewiss. Und was weiß ich, drüss. Wenn ich länger in Berlin mit Berlinern zusammen bin, berlinere ich. Das merke ich gar nicht mehr. Wenn ich hier bei meinen Freunden in Leipzig bin, dann hange ich dann auch ein. So, was machst du? Also es läuft so automatisch rein. Da kann ich Ihnen gar nicht sagen, woher das kommt.
Wir reden weiter auf Hochdeutsch, aber Sie dürfen natürlich reden, wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist. Zum Beispiel gleich im HR1-Fragebogen. Wer auf der Bühne so wortgewaltig ist wie Thomas Freitag, der füllt unseren kleinen HR1-Fragebogen bestimmt mit Links aus. Ein paar kleine Stichworte zum Assoziieren. Mein schönstes Privileg als Parodist ist,
die Leute auf diese Art und Weise zum Lachen zu bringen. Und ihnen auch etwas von der Figur zu zeigen, die dort spielt.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Ja, ich würde sagen 2 Euro.
Meine schönste Reise war?
Mehrere. Kanada hat mich sehr beeindruckt, mit dem Motorhome über die Rocky Mountains zu fahren. Und dann aber mehr Montreal, Toronto, in diesen Städten zu sein. Aber auch so was Verrücktes, ich bin ja Skipper, meine erste Fahrt von Bingen nach Koblenz durch das Rheintal bei Kaiserwetter auf dem eigenen Schiff, das war schon irre.
Mein Lieblingsessen?
Oh, ja, na, Tafelspitz mit Frankfurter Soße und Bratkartoffel.
Jetzt tut er uns einen Gefallen. Stolz bin ich darauf?
Na, es hoffentlich halbwegs geschafft zu haben, bei mir zu bleiben.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass sie vom Mitmachen lebt und nicht vom Zugucken.
Ich hasse es, wenn.
Wenn die Leute nicht nachdenken und Sündenböcke brauchen.
Peinlich war mir zuletzt.
Oh, weiß ich nicht. Wahrscheinlich bestimmte Dinge nicht gewusst zu haben.
Glück bedeutet für mich,
dass ich den kurzen Augenblick erkenne, wo es da ist.
Der Glaube?
Ja, ist nicht unwichtig, wobei ich da keine märchenhafte Vorstellung habe, aber die Kraft, das Positive, die Natur, woraus alles entsteht, woher kommt diese Kraft, woher kommt diese enorme, wunderbare Vielfalt, das ist schon für mich eine Art Glaube auch.
Dietmar Hallervorden.
Oh, einer meiner ersten Großen, den ich kennenlernen durfte und zu dem ich bis heute, weil ich ja in seinem Hause spiele in Berlin, immer noch eine Verbindung habe.
Marcel Reich-Ranitzky.
Darf ich eine Frage? Ich bitte viel. Darf ich dazu eine Geschichte erzählen? Der Südwestrundfunk hat für ihn im Brenners Park Hotel in Baden-Baden einen besonderen Abend gemacht. Nur 30 Gäste, großkopfete Kritiker und so weiter und Helmut Lohner im Gebüsch, irgendwas zitierend und eine Opernsängerin. Die Aufgabe war, Reich-Ranitzky als Reich-Ranitzky zu interviewen. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, mein Respekt vor diesem Mann, ich habe ja auch sein Buch gelesen, Mein Leben, der ist schon sehr groß. Also ich kann da nicht einfach mich da hinhocken und den nachmachen, also wie die Leute ja dann immer sagen. Ich brauche ein Sprungbrett und dann, ich möchte vorher eine Rede halten über den Kritiker an sich, aber die muss so sein, die werde ich gar nicht selber schreiben können. Aber ich kenne jemanden, der mir die vielleicht schreiben könnte. Also es muss auf der Rasierklinge sein. Die Leute dürfen nicht wissen, meint er das ernst oder verarscht er uns jetzt? So war es nämlich auch. Aber ich hatte mir ein Entree geschaffen, bin dann zu ihm hin und habe gesagt, Reich-Ranitzky, wie wird ein Meister der Konsonanten und Vokale?
tun Sie mir die Liebe und sprechen Sie das Wort Sozialismus aus. Und dann hat er sich gewundert, was ist das? Also gut, ich sage es. Sozialismus, die lagen unterm Tisch. Erwachsene, seriöse Großkritiker lagen. Es war wie in der Schulklasse. Mach mal Bäh und Ätsch. Ne? Also das war sehr komisch. Wir sind uns öfters begegnet und er war ein Entertainer, klar.
Das heißt, es hat ihm auch gefallen, wenn er von Ihnen parodiert wurde?
Es gibt eine Nummer, Oma Kleinhäuschen, die ist ja auf eine ganz merkwürdige Art und Weise entstanden. Das war ein Text, den mir ein Kollege zum Ausschlachten gegeben hatte. Und ich hatte mal einen Abend hinter mich gebracht und der Abend lief gut. Und jetzt wollten die eine Zugabe und ich hatte nichts. Und da fiel mir ein, da habe ich noch diesen Text. Und dann dachte ich, ach, der Abend ist so gut gelaufen, jetzt kostet es ja eh nichts mehr. Mach den als Reichmanitzki. Also wirklich zum ersten Mal improvisiert. Und ich hatte so einen großen Sessel mit Tigerfell und so Kissen und da konnte ich mich drin fläzen. Das war das Bühnenbild, mein Bühnenbild, was ich da mitgebracht hatte. Die Leute wieherten und da war der noch gar nicht so im Fokus im Fernsehen. Und dann bin ich so auf der Kante und eigentlich, na da komm, okay, lass dich fallen. Und dann blumste ich nach unten und Reich-Ranitzky zerpfutzelte sich immer mehr und lief um den Sessel rum, verlor völlig die Orientierung, guckte mal hinten hoch, krabbelte dann wieder rauf und redete nach hinten, weil er gar nicht mehr wusste, wo das Publikum sitzt, vor lauter Erregung und Ekstase und drehe mich dann um und dann falle ich runter. Und das Ding habe ich genau so festgehalten und genauso die ganzen Jahre gespielt. Das ist eine Kultnummer geworden. Ne?
Der HR1 Fragebogen, ausgefüllt von Thomas Freitag. Vielen Dank. Und wir haben den nächsten Musikwunsch für Sie. Jetzt Pink Martini. Wie kommen Sie auf die?
Ja, auch interessant. Die habe ich mal geschenkt bekommen. Dann höre ich das und wir lassen immer auch eine Einlassmusik laufen. Also die Leute sollen in einen Raum kommen und nicht jeder Raum, jedes Theater, wo ich auftrete, ist sehr schön. Und dann so ein bisschen Atmosphäre, ohne dass die Leute beschwert werden. Also keine Disco oder was einen nervt, sondern einfach so unterschwellig was. Und dann war ich in einem Konzert von Pink Martini in Berlin. Die kannte ich gar nicht und war überrascht, wie viele Leute da kamen. Die waren auf Welttourneen. Die letzte Vorstellung war hier in Berlin. Dann sind die nach Kanada und Amerika. Und dann habe ich mir mehrere CDs von denen gekauft und lass die spielen. Und da habe ich gedacht, ja, die machen gute Musik. 10 Musiker und 3 großartige Sänger. Toll.
Pink Martini mit Autrefois.
Je ne manque à personne, mais ce n'est pas grave. J'ai déjà passé un bon moment autrefois.
Sich über Politiker lustig machen, das können viele, aber eine richtig gute Parodie, die auch von der Stimme sitzt, das beherrschen nur ganz wenige so gut wie Thomas Freitag. Vor allem, wenn es um diese 4 großen alten Männer geht. Das waren so die Klassiker bei Ihnen auch. Wehner, Brandt, Kohl, Strauß. Wer von denen war Ihnen am liebsten?
Na, Strauß war natürlich die Vorlage schlechthin. Aber auch Brandt, Wehner. Wehner ist jetzt schon so weit zurück, dass ihn viele auch gar nicht mehr erkennen. Den mache ich fast nicht mehr. Großartig war ein Text, den Dieter Hillebrand geschrieben hatte, den ich dann im Scheibenwischer machte, Wehners Abschiedsrede vom Deutschen Bundestag, wo er nochmal aufräumt mit diesen Hanseln da im Saal. Das war natürlich grandios. Und ich komme ja noch aus einer Generation, wo die Leute sich bewusst Bundestagsdebatten angeguckt haben. Und immer wenn Wehner ans Rednerpult ging, war Hab-Acht-Stellung auf dem Sofa zu Hause. Das wollte sich keiner entgehen lassen. Also es war spannend und auch der Schlagabtausch. Das, was wir heute so vermissen, fand eben mit diesen Personen damals noch statt. Das lag sicher an den Richtungen, die es immer noch galt einzuschlagen. Wohin steuert das Land? Das hat sich heute aufgelöst. Das System ist übergestülpt worden. Und es ist im Grunde eine Art Austauschbarkeit entstanden. Ob nur Herr Schulz oder Frau Merkel, wie auch immer, ja klar. Und dann war bei Kohl so der letzte Dinosaurier. Und jeder Kantinenpupser macht irgendwie danach so, also wirklich, wo man hinkam, es wurde plötzlich so beliebig, dass ich mir dann auch sagte, mein Gott, man kann nicht alles an diesem Dicken aufhängen. Und ein Volk, das sich 16 Jahre Kohl leistet, muss sich vielleicht auch mal hinterfragen lassen. Also ich habe den Spieß einfach mal umgedreht. Und bevor der jetzt womöglich abtritt und ich stehe da mitten im Programm da, wie es manchen Kollegen nämlich passiert ist, entfernst du dich von ihm. Das holt man mal raus. Ich habe ein großes Programm gemacht, nur mit nur Parodien. Das hieß die Riesenpackung 1990. Das war so eine Art Abschied von diesen Leuten. Kohl im Glück. Die Platte damals, die Welt ist schön. Dann hatte ich ja erfunden, seine Zwillingsschwester Gisela, die eine halbe Oktave sprach wie ihr. Und er hat mich rüber in die DDR geschickt, als er gemerkt hat, er wird Bundeskanzler. Ja, warum denn das? Ja, weil er mit verwechselt werden wollte. Also ganz tragische Szenen da, tragische Szenen da aufgemacht. Aber im Laufe der Jahre habe ich den Kohl natürlich in allen Lebenslagen gekonnt. Und bei ihm fiel es mir besonders schwer, weil ich als Spieler in die Figur reingehen muss. Und ich hatte so ein bisschen den Widerwillen, in diesen Koloss da reinzugehen. Aber wenn der Onkel 16 Jahre mit am Tisch sitzt, dann kann man den in allen Lebenslagen. Dann habe ich den für Freunde, wenn wir privat waren, im Swimmingpool gespielt, wer da rauskommt oder sonst was. Also das war in Fleisch und Blut übergegangen, kann man fast sagen.
Und da haben Sie Willy Brandt dann auch gerne parodiert, weil Sie den als Jugendlicher verehrt haben?
Ja, und was mir auch gefiel, übrigens bei der Parodie, wenn die dann älter wurden. Also früher hat man ja Willy Brandt zum Beispiel auf dem großen Platz, Manne, Damen und Herren, liebe Mitbürger und Mitbürger, und das noch möglichst mit Hall, was dann also verstärkt wurde. Und dann, wenn die älter wurden, dann veränderten die sich ja so ein bisschen. Ne? Also dann wurde das ein bisschen subtiler und dann haben die sich so klein und oder der Strauß oder also der hat ja manchmal so, ja, der Mund ist immer, die Worte kamen schneller, als der Mund sich bewegen konnte. Das hatte dann etwas sehr Bizarres und das gefiel mir als kleine Kammerstudie besonders.
Wie erarbeiten Sie sich solche Details?
Naja, ich gucke da hin und sehe den und ja, ich kann das gar nicht so sagen. Ich muss da auch gar nicht so viel arbeiten.
Nein,
ich muss da gar nicht so viel. Ich gucke mal, wie sie sitzen, wie sie sich verhalten, wie sie gehen. Also wie gesagt, da ist auch eben die Schauspielerei mit beteiligt. Ich schlüpfe in diese Vorlage rein. Und natürlich, wenn du so eine starke Vorlage hast, dann kannst du natürlich auch was ganz anderes lostreten.
Welcher Politiker hätte es heute verdient, parodiert zu werden?
Ja, der Merz. Die Haltung, dieser Ehrgeiz, den der hat, wenn es dann nicht klappt auch, dieses leichte Scheitern und so, wir haben ja alles mitbekommen im Fernsehen, sowas finde ich eigentlich ganz spannend. Ja, es gibt nicht so viele, also vielleicht der Söder mal was, weiß ich aber nicht. Also der gibt sich ja ziemlich normal bayerisch, hat auch noch mal eine Wendung jetzt gemacht. Also es gibt wirklich, die Verrückten gibt es eigentlich nicht mehr, aber es sind, glaube ich, nicht nur die Verrückten eben gewesen, es sind auch die, die aus einer anderen Zeit kamen.
Daher kommt es, ja.
Ja, unsere Lehre zum Beispiel, das schreibe ich ja auch auf der Schule, auf dem Gymnasium, auf der Mittelschule, dann wieder auf der Wirtschaftsschule. Die haben ja alle einen Schuss weg gehabt, weil die kamen ja alle irgendwie aus dem Dritten Reich und die hatten alle so komische Macken. Also ich erinnere mich an meinen Biologielehrer, der hatte so einen Schnäuzer, der kam irgendwo vom Balkan, ich weiß nicht woher, hatte so einen riesen Schnäuzer, stank immer furchtbar auch nach Knoblauch. Und dann kam der ganz dicht an mich, an den Schüler ran und hat mit dem Finger an meine Stirn so getan, was weißt du über die Ameise? Du habe nicht, so brauche viel. Oder er hat an meinem Knopf gedreht am Hemd so lange, bis er ihn in der Hand hatte und guckte ihn an und hat ihn mir da in das Hemd oben reingeschoben. Das waren Typen, die hatten für mich alle irgendwie einen kleinen Schuss weg, als Junge aus der Sicht des pflegelhaften, pubertierenden Jungen. Ne?
Thomas Freitag über seine Parodien.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Thomas Freitag. Hinter uns die Zukunft ist der Titel seiner Autobiografie. Hinter uns liegt ja die Vergangenheit. Vielleicht holt es uns manchmal ein. Warum hinter uns die Zukunft?
Nur wer die Vergangenheit irgendwie begriffen hat, kann die Zukunft gestalten. Und da wird vieles zugedeckt durch Konsum und schneller, höher, weiter. Und ich will das haben und das auch noch und so weiter. Und die digitale Revolution tut ihr Übriges. Also der Titel ist nicht so ohne. Und das erste Kapitel, was ich ja schreibe, der Beginn im Altersheim. Also da, wo wir alle irgendwie mehr oder weniger ankommen, ist ja hinter uns die Zukunft. Und ich beschreibe das ja, es war ein sehr armes Altersheim damals, 1973 war das, glaube ich. Und das beschreibe ich. Ich beschreibe es deshalb, weil es ein Thema ist, was zeitlos ist. Es ist immer da. Jetzt entdecken Sie in der Corona-Krise das Engagement der Leute, der Altenpfleger, der Helfer, der Krankenpfleger und so weiter, ja, jetzt plötzlich, ja, aber das ist schon lange vakant, das wissen wir doch.
Also das heißt, das ist nicht resigniert gemeint, hinter uns die Zukunft?
Nein, am Schluss schreibe ich das ja auch. Es ist so eine Art Provokation natürlich, ein Spiegel.
Jetzt gibt es 3 handsignierte Exemplare des Buches zu gewinnen. Vorher eine kleine Quizfrage. Was geschah auf den Stufen des Limburger Domes? Ein wichtiges Ereignis im Leben von Thomas Freitag. Was hat er dort getan auf den Stufen des Limburger Domes? Wenn Sie es noch wissen, wir haben ausführlich darüber gesprochen, dann können Sie jetzt bei uns ins Internet gehen auf hr1.de oder Sie rufen an unter 0800 155 4x1. 0800 155 4x1. 3 handsignierte Bücher von Thomas Freitag. Wir spielen jetzt wieder ein Lied für Sie. Gitte Henning in HR1, auch ganz selten. Wie kommen Sie auf Gitte?
Ja, wir haben uns kennengelernt in Bios Bahnhof vor 1000 Jahren. Ja, die Freundschaft hält bis heute. Ich mochte ihre Sachen, die sie gemacht hat.
Salz in der Luft ist der Titel.
Salz in der Luft, Frühlingsduft, der Sommer wird gut. Ich wache auf, kann es spüren unter Wut. Am Horizont, da warten meine Abenteuer. Ich will immer nur leben gut.
Thomas Freitag hat ein langes Kabarettistenleben hinter sich. Wahrscheinlich wären Sie jetzt schneller fertig, wenn Sie aufzählen wollten, auf welchen Bühnen Sie nicht aufgetreten sind in Deutschland, oder?
Ja, das kann man sagen, ja.
Bis zu 300 Auftritte im Jahr.
In Hochzeiten, muss man wohl gesagt, mache ich heute nicht mehr.
Macht das noch Spaß?
Nein, und ich versuche es auch zu reduzieren. Es ist ja auch mit zunehmendem Alter anstrengender. Schauen Sie, dieser Europa der kreisfreien Todesfall, was ich gerade spiele und noch würde ja jetzt gespielt werden, praktisch. Corona hat es versaut.
Wie oft treten Sie heute noch auf damit?
Und ja, jetzt ist etwa so 100 Mal im Jahr, ist aber auch viel. Ne?
Ist auch schon viel.
Ja. Als ich noch in Köln lebte, war Frankfurt für mich immer der Radius, wo ich gesagt habe, also alles, was bis Frankfurt ist im Radius, da fahre ich abends noch nach Hause. Und was drüber ist, übernachte ich. Und Berlin ist natürlich eine Mordsanreise. Das ist der einzige, aber auch der einzige für mich Wermutstropfen von Berlin.
Sie könnten einen Hotelführer schreiben wahrscheinlich, ne? Die schönsten und schlimmsten Landgasthäuser der Republik.
Das können Sie laut sagen, ja. Das ist ein großes Thema für uns alle, die unterwegs sind. Da hat man die unglaublichsten Dinge erlebt. Ich habe nachts um zwei in mir wildfremden Art-Design-Hotels das Bett selber beziehen müssen, weil das Zimmermädchen irgendwie wahrscheinlich weggerufen worden war und das alles am Boden lag und vergessen hat, es zu machen. Also ich habe da Klöpse erlebt, wo ich gesagt habe, nee, das muss ich nicht haben. Dazu kommt, wenn Sie jung sind, dann macht Ihnen vieles nicht so viel aus und so. Aber wenn Sie älter werden, dann ist einfach so, will ich nicht mehr haben. Also ich will es irgendwie korrekt haben. Ich brauche keine Superlative, weiß Gott nicht. Ich brauche auch kein tolles Catering, wie manche, die sich da alles auffahren lassen. Ein Brötchen, Tee, Sprudel mehr nicht. Also ich bin da sehr pflegeleicht. Aber so ein Zimmer muss für mich ein gutes Zimmer sein.
Klar, wenn man ein Drittel seiner Zeit da drin verbringt.
Ja, das ist, man hat ja auch die tollsten Sachen erlebt. Man muss sich ja auch in dieses Gästebuch eintragen. Das sind dann diese Wälzer, wo immer diese Fotos rausfallen, weil keine Sau das einklebt, ja, dann nimmst du es in der Hand, dann fliegt du, ja, dann musst du es einsortieren, zu welcher Unterschrift passt das. Und das war schon sehr lustig. Man hat natürlich in solchen Hotels, wo viele Künstler abstiegen, geguckt, nicht? Wir hatten vor mir übernachtet und das waren meistens Tournee-Ensembles mit einem Star, unter anderem auch Inge Meisel, ja, oder die Lachen Schieß oder hier der vom Blauen Bock, ne, der Heinz Schenk. Jedenfalls bei Inge stand immer, bei Ihnen habe ich mich wie zu Hause gefühlt, Ihre Inge Meisel.
Immer dasselbe.
Immer das, egal wo du hinkamst, bei Ihnen habe ich mich, und irgendwann, ich blätter mal vier, ach, da ist sie ja wieder, bei Ihnen habe ich mich wie zu Hause gefühlt, Ihre Inge Meisel, nur steht jetzt drunter, mein Gott Inge, was musst du für ein beschissenes Zuhause haben? Dein Klaus Hafenstein. Also da muss ich sagen, Klaus Hafenstein von der Lach und Schieß hatte es auf den Punkt getroffen. Kein Hotel kann so sein wie zu Hause, ja, irgendwann hast du es dann über.
Thomas Freitag über sein langes Tourneeleben. Wunderbar. Thomas Freitag feiert in diesem Sommer einen runden Geburtstag. Im Juni wird er 70. War das für Sie auch so ein bisschen der Grund zu sagen, jetzt muss mal die Autobiografie her?
Na, generell hatte ich das Gefühl, dass ich mal durchaus aufschreiben soll für mich, aber auch für ein größeres Publikum, also nicht nur für die Kabarettfreunde, die Nahen. Was steckt denn eigentlich dahinter? Warum macht man das? Ja, und auch ein bisschen gegenüber denen, die glauben, Menschen, die nicht im Fernsehen auftreten, gibt's gar nicht oder gar nicht mehr. Dass ich das ganze Jahr über irgendwo anzugucken bin, wird ausgeblendet irgendwie. Also nur was im Fernsehen ist, ist wichtig. Das hat ein bisschen was Infantiles. Und dem mal zu schreiben, Kinder, ich lebe seit Jahren. Ich habe früher viel Fernsehen gemacht, die 80er, 90er, keine Frage. Und jetzt halt nochmal so kleine Bröckchen da, okay, ich sage immer so Appetizers. Ansonsten mache ich wenig. Und es gibt mich trotzdem und es ist nicht wenig Publikum am Abend da. Und wenn ich für die gut spiele, werden sie wiederkommen. Also die werden nicht unbedingt kommen, weil ich jetzt gerade im Fernsehen war, sondern die haben mich mit irgendeinem Stück gesehen, was ihnen gefallen hat. Und dann kommen sie wieder. Und das wollte ich so ein bisschen beschreiben, aber eben auch, ja, warum man das macht. Und auch ein bisschen besorgt natürlich auch über manche Entwicklungen in Deutschland.
Wir waren ja auch eigentlich in Frankfurt verabredet für das Interview. Richtig. Weil sie in Mainz aufgetreten wären.
Ja, und aber auch wegen, das Buch präsentiert worden wäre beim Westend Verlag in Frankfurt. Das wird jetzt verschoben. Und toll ist, dass Sie zu mir nach Hause gekommen sind.
Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man dann zu Ihnen nach Hause kommen darf. Schauen wir nochmal nach vorne. Was wollen Sie jetzt noch machen? Also das eine Programm läuft noch so ein bisschen weiter, wenn denn wieder gespielt werden darf.
Wenn nicht, es ist vorgesehen für Herbst ein Programm, das den Namen des Buches trägt, den Titel des Buches, Hinter uns die Zukunft, Thomas Freitag liest, spielt und erzählt.
Also das ist mehr als eine Lesung.
Das ist mehr als eine Lesung. Es werden auch Nummern gespielt werden, also die letztendlich mit gewissen Themen in dem Buch zu tun haben, aber die neu sein werden. Und der eine oder andere Klassiker vielleicht auch, den ich selten gespielt habe, werden gespielt werden. Und es werden nochmal aus ganz bestimmten Gründen, aus pekuniären Gründen, die Altvorderen sich melden, weil jetzt möchten sie auch mal Kohle sehen für das viele Geld, was ich mit Ihnen verdient habe.
Willy Brandt will endlich mal Kohle sehen. Ja.
Also Sie können hier nicht ungestraft mich hier in allen Lebenslagen präsentieren. Ja, bei allen Sorgen, die ich hier habe, ja, seine Unverschämtheit. Ich erwarte von Ihnen einen Scheck. Und mindestens, wenn nicht mehr. Also um das noch vielleicht gut zu tun am Schluss.
Ja, wunderbar. Eigentlich ist es bei uns üblich, dass der Gast am Schluss etwas auswendig aufsagt. Was wird Brandt sagen in Ihrem neuen Programm?
Ach, wissen Sie, ich habe in meinem Leben schon so manches durchgemacht. Es gibt Schlimmeres. Als Staatsmann würde das sagen, nicht? Und der Strauß würde es sagen, wie gesagt, ich erwarte von Ihnen ein anständiges Honorar. Wedder würde sagen, mir reicht's. Und Kohl würde sagen, ich sag nichts.
Thomas Freitag, herzlichen Dank, dass ich Sie besuchen durfte. Das war der HR1 Talk. Wenn Sie ihn nochmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch als Podcast im Internet auf hr1.de und natürlich in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Berndt. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntag.
HR1, genau meins.